Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vom riesen 3D-Drucker zur riesigen Umweltkatastrophe in der Oder, deren Bilder sich ins Gedächtnis gebrannt haben. Schätzungsweise 200 bis 400 Tonnen tote Fische trieben diesen Sommer im Fluss. Sie waren erstickt, weil sich eine giftige Mikroalge in der Oder rasant vermehrt und ihre Kiemen zerfressen hatte. Ursache der Algenblüte waren wohl salzhaltige Abwässer aus Polens Bergbauindustrie und der niedrige Wasserstand. Gut 4 Monate nach dem Massensterben hat der Biologe Christian Wolter mit seinem Team vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin eine aufwendige Inventur der Fischbestände in der Oder gemacht. Ich habe vor der Sendung mit ihm über die Ergebnisse gesprochen.
Wir waren tatsächlich sehr neugierig, was überhaupt an Fischen noch da ist. Ich habe gehofft, dass wir einige größere Fische noch fangen, potenzielle Laicher, weil bei den Uferbefischungen zuvor haben wir relativ wenig Fische von 10 cm Länge und größer gefangen, sodass wir ernsthaft neugierig waren, was überhaupt noch an größeren Fischen überlebt hat. Und zum Zweiten ist der Winter natürlich die Zeit, wo 2 Arten, die eine Besonderheit in der Oder sind, die Quappe und der Ostseeschnäbel, zum Laichen in die Oder ziehen. Und da wollten wir natürlich sehen, ob es da überhaupt einen Laichaufstieg gibt dieses Jahr.
Und was haben Sie gefunden?
Also wir haben einen sehr guten Schnäbelaufstieg gefunden. Und der Schnäbel hat natürlich Glück gehabt dieses Jahr, weil zu Zeiten der Oder-Katastrophe war der nicht in der Oder, da war er in der Ostsee. Und wir haben glücklicherweise auch einen Quappenaufstieg nachweisen können, weil die Quappe, die hat das über den Sommer, also der Bestand, der in der Oder drin war, den hat es fast vollständig gemerzt, sodass jetzt neue Laicher reingezogen sind. Und ansonsten haben wir auch erfreulicherweise von Blei, Zander, Hecht und Zerte auch Zukunftslaicher gefunden. Da sind noch große Tiere da. Was allerdings zahlenmäßig sehr stark zurückgegangen sind, ist die Güster, eine weiße Hauptfischart. Wir hatten keine Zobel, keinen Rapfen und auch Steinbeißer und Bitterling sind extrem zurückgegangen.
Das heißt, Sie können dort bei dieser Analyse ganz klar noch die Folgen der Katastrophe vom Sommer feststellen, weil eben bestimmte Arten komplett verschwunden sind.
Ja, das ist tatsächlich noch genau feststellbar. Ganz genau wissen wir es tatsächlich erst im kommenden Frühjahr, was dann zum Laichen auf die Laichplätze zieht und noch da ist. Aber ich bin optimistisch angesichts der Jungfische, die wir noch gefunden haben, dass es auch ein paar Laicher noch überlebt haben und dass da zumindest das Potenzial für eine Erholung wieder da ist.
Gab es Unterschiede bei der Größe der Fische, die Sie gefunden haben? Was war da anders oder auffällig verglichen zu den sonstigen Analysen?
Also was wirklich auffällig war bei den Uferbefischungen, dass wir fast nur noch Jungfische von diesem Jahr gefangen haben. Das ist durchaus natürlich, dass die im Herbst zahlreich vorhanden sind, aber die unterliegen über Winter natürlich auch einer hohen Mortalität. Also da werden auch nicht alle überleben. Aber wir haben von den größeren Fischen, also alles, was 10 cm und länger war, da hatten wir jetzt bloß noch 2% im Fang und üblich sind eigentlich eher so 40%.
Wie repräsentativ ist denn das, was Sie jetzt gemacht haben? Also taugt die Methodik, um wirklich den großen Blick auf die ganze Oder zu werfen?
Wir konnten diesmal natürlich nur in einem unteren Abschnitt fischen. Wir haben den oberen Teil, der war zu flach, den konnten wir nicht befischen, von Eisenhüttenstadt bis Hohensaaten, aber für den unteren Teil ist die Befischung durchaus repräsentativ. Also man muss bei allen Befischungsmethoden sagen, jede Befischungsmethode hat ihre spezifische Selektivität und man holt auch nie alle Fische raus. Aber da wir mit der gleichen Methode, dem gleichen Verfahren schon seit 1999 arbeiten und praktisch über die Jahre denselben Selektivitätsfehler auch in der Methode haben, ist sie natürlich sehr gut geeignet, um Schwankungen gegenüber den Vorjahren zu sehen und um dann eben doch festzustellen, dass deutlich weniger Fische da sind.
Ich glaube, an der Stelle können wir auch noch betonen, dass bei Ihrer Analyse, soweit ich es weiß, keine Fische über die Klinge springen. Ne? Wie läuft das ab?
Nein, das ist richtig. Also entweder wir fischen elektrisch oder in dem Fall jetzt haben wir mit einem Schleppnetz gefischt. Die Fische werden an Bord genommen, kommen in belüftete Wasserbehälter bis zum Ende der Befischung und werden dann unmittelbar bestimmt, gemessen, gewogen und wieder zurückgesetzt.
Sie haben jetzt gesagt, wir haben also auffällige Veränderungen in den Beständen verglichen mit dem, wie das sonst in den Vorjahren dort war. Was heißt das für die Ökosysteme in der Oder? Sind die jetzt fragiler, als sie vorher waren?
Das sind sie in jedem Fall. Allerdings nicht nur jetzt wegen dem Fehlen der Fische. Die Fische haben ein hohes Reproduktionspotenzial. Die können sich auch vergleichsweise schnell wieder erholen, wenn nichts passiert. Aber wir haben natürlich auch große Verluste bei den Muscheln festgestellt. Und Muscheln sind ein sehr wichtiger Filtrierer im Ökosystem. Die Algen eben aus dem Wasser filtern und organisches Material aus dem Wasser filtern. Und die fehlen jetzt natürlich in Größenordnung, sodass das System durchaus gefährdeter ist für Algenentwicklung, weil sie nicht so rausgefiltert werden. Wir haben auch eine Fischart, den Bitterling, der seine Eier in Muscheln legt. Dem fehlt natürlich jetzt auch Laichsubstrat, was die Erholung ein bisschen verzögern kann. Aber in erster Linie ist es eben die Veränderung im Nahrungsnetz, die auch dazu führen kann, dass wir auch ökologische Überraschungen erleben.
Was erwarten Sie denn jetzt, ich sag mal, für das nächste Jahr? Es gab ja schon wieder Meldung, der Salzgehalt in der Oder wäre immer noch höher, als man sich das eigentlich wünschen würde. Was heißt das denn? Was erwartet uns?
Also was ich unbedingt erwarte, das ist, dass die Politik auf den letzten Drücker tatsächlich noch aktiv wird und dass man noch rechtzeitig vom nächsten Jahr die Einleitgenehmigung dahingehend überarbeitet, dass nicht mehr Frachten als Grenze festgelegt werden, sondern Konzentration, sodass die Einleitung nur in Abhängigkeit praktisch vom Durchfluss erfolgt, um eine bestimmte Höchstkonzentration nicht zu überschreiten. Das ist jetzt unbedingt erforderlich, weil wir natürlich das System jetzt auch vorbelastet haben mit Dauerstadien dieser Alge. Prymnesium parvum, so heißt die Brackwasseralge, hat sich über 300 Flusskilometer entwickelt. Und wir müssen davon ausgehen, dass jetzt das Sediment der Oder eben auch mit Dauerstadien dieser Art voll ist, die bei geeigneten Bedingungen, sprich höheren Salzgehalten, auch sofort wieder dann zum Leben kommt. Vielleicht nicht unbedingt überall eine Massenentwicklung bilden, vielleicht auch nicht unbedingt überall Gift bilden, aber trotzdem ist die Gefahr, dass es jetzt viel schneller passiert, definitiv gegeben, weil das System eben sensibler jetzt ist.
Das heißt, so ein Massensterben könnte sich wiederholen, die Voraussetzungen dafür wären da. Allerdings müsste es dazu auch noch höhere Temperaturen bzw. wieder Wasserknappheit geben wahrscheinlich, oder ist das nicht so?
Es ist natürlich eine Voraussetzung in Fließgewässern. Normalerweise haben wir nicht das Problem von Algenblüten, weil das Phytoplankton, also die Algen, eine hohe Verweilzeit des Wassers brauchen. Und fließendes Wasser hat das nicht, sodass es lokal nicht zu diesen Anhäufungen kommt. Aber wir haben in der oberen Oder natürlich auch die Staubereiche, die ja auch im vergangenen Jahr dazu geführt hat, dass dort das niedrige Wasser eben auch eine hohe Verweilzeit erreicht hat, sodass sich eben Algenblüten bilden konnten. Nährstoffe und Sonnenlicht wird es nächstes Jahr auch wieder genügend geben dafür. Und wenn dann jetzt weiterhin Salz eingeleitet wird, was wir aktuell auch haben, dann besteht natürlich die Gefahr, dass auch wieder diese toxinbildende Brackwasseralge zur Blüte gelangt.
In dem, was Sie sagten, klang schon an, Sie sind nicht so ganz zufrieden, wie die Politik reagiert hat. Was müsste denn sonst noch passieren, außer der strengeren Regulierung der Salzfracht oder Konzentration im Wasser?
Also das wäre jetzt tatsächlich erstmal das Unmittelbare. Also seit wenigen Tagen ist am Pegel in Frankfurt-Oder einfach die Messskala erweitert worden. Der konnte letztes Jahr bloß bis 2000 Mikrosiemens Leitfähigkeit messen. Das ist der Ionengehalt im Wasser, der ist so ein Proxy für den Salzgehalt. Der kann jetzt bis 2300 Mikrosiemens messen. Und aktuell sind wir bei fast 2000 wieder. Also das ist eine Salzkonzentration, wie wir sie letztes Jahr im August hier auch hatten. Also was eben halt die unmittelbare Ursache des Fischsterbens war. Und mittelfristig müsste man natürlich den Wasserrückhalt in der Landschaft fördern, dass es eben nicht mehr diese extrem niedrigen Wasserstände gibt, sondern dass die Flussauen entlang der Oder wieder ertüchtigt werden, Wasser zu speichern, was dann eben in Niedrigwasserphasen dann den Fluss auch auffüllt. Und dazu gehört eben auch natürlicher Hochwasserschutz. Also in dem Moment, wo viel Wasser in der Oder ist, das nicht so schnell wie möglich mit allen technischen Hilfsmitteln aus dem System rausspülen in die Ostsee, sondern die Überschwemmungsflächen, die ja da sind, ohne dass Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden und Infrastruktur, die eben halt auch möglichst lange überfluten zu lassen, dass eben sich wieder das Speichervermögen der Landschaft erhöht und damit Wasser zurückgehalten wird. Weil die Folgen des Klimawandels, die werden wir nicht mehr aufhalten können, aber das ist eine wichtige Anpassung der Flüsse an diese Folgen.
Soweit das Gespräch mit Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Und dazu passt, dass der Umweltverband NABU die Oder heute offiziell zum Dinosaurier des Jahres gekürt hat. Eine Negativauszeichnung für die größte Umweltsauerei 2022.